Seelenfutter Folge 125 von ewiger Ferne und der schwebenden Waage. Gedichte von Friedrich Hebbel und Maria Luise Weißmann.
Quellende, schwellende Nacht, voll von Lichtern und Sternen. In den ewigen Fernen, sage, was ist da erwacht?
Ach, da wird mir ja ganz wohl ums Herz. Ein wunderschöner Sternenhimmel, den du uns da aufziehst und mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu Hause. Schön, dass ihr da seid.
Ja, genau. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns zuhört, egal wo und egal wann. Wir, das ist Friedemann Magor, dessen Stimme ihr gerade schon gehört habt, Pastor aus Husum, sitzt in seinem Büro. Und das bin ich, Susanne Gasowski, Autorin auf Eiderstedt. Ich sitze ebenfalls in meinem Bürochen und die Sonne geht langsam unter, was wunderbar zu unseren Gedichten passt, finde ich.
Richtig, jetzt wird's Zeit für so ein bisschen was Nächtliches. Und du hast gerade schon mal so ein bisschen angerissen, das Nachtlied von Friedrich Hebbel, über das wir gleich sprechen werden. Weißt du, das habe ich so gerne ausgesucht für heute, weil ja Laurentius-Tage sind. Ich weiß nicht, ob du das weißt.
Nein, 10. das weiß ich 10. nicht.
10. August ist Laurentius-Tag und der prägt sich so astronomisch ein, weil in diesen Nächten, wenn es klar ist, so wie jetzt bei uns, Perseidenströme die Erdumlaufbahn kreuzen und zu sehen sind als wunderschöne Sternschnuppen.
Allerdings, also das ist das, was ich da weiß, genau, das ist jetzt die Sternschnuppen.
Und diese Sternschnuppen, Schnuppen. Ich versuch's nochmal, diese Sternschnuppen heißen bei den Astronomen dann auch Tränen des Laurentius.
Ach.
Ja, ja.
Ach, was du immer alles weißt, Friedemann.
Manchmal ist ja ein bisschen Bildungsprogramm hier aber im Seelenfutter, unserem kleinen, feinen Lyrik-Podcast mit dem Extra-Schuss kleiner Sternendeutung.
Bis zum Bildungspodcast, genau.
Herrlich.
Bildung gleich gemacht, okay, könnte man das Ganze
zack,
auch nennen.
Ja. Ist nur noch die Hälfte der Leute dabei.
Keine Angst, keine Sorge, es geht nicht weiter so.
Kann ja mal passieren. Aber also Nachtlied und dieser Blick in die quälenden, schwellenden, voll von Lichtern und Sternen gesättigten Nacht, das passt einfach gut in diese Tage, denke ich. Und dieses Gedicht von Friedrich Hebbel, von dem ich dir noch mal erzählen will.
Unbedingt.
Obwohl ich es ja schon mal tat. Und du auch, also Friedrich Hebbel, na klar, als alter Nachbar aus Dithmarschen, im schönen Wesseburen, im schönen Dithmarschen geboren, natürlich schon öfter hier an unserem Küchentisch Platz genommen mit dem einen oder anderen tollen lyrischen Beitrag. 1813 geboren. Wesseburen, das ist so mal 35 Kilometer von Husum weg. Das ist jetzt wirklich nahe bei. 1863 in Wien gestorben. Das sind, ich habe mal schnell nachgeschlagen, über 1100 Kilometer. Ja, so kann es kommen.
Ja, eine kleine Reise.
Und das kann man wohl sagen, eine unglaubliche Lebensreise, die dieser Lyriker, Dramatiker vorgenommen hat. Heide Knabe können viele von uns mitpfeifen. Nicht so bekannt, aber irgendwie zu seiner Zeit ganz spektakulär gewesen sein. Seine Theaterfassung der Nibelungen. Das, was Richard Wagner mit dem Ring auf die Opernbühne gebracht hat, hat er fürs Theater verschrieben, hätte ich fast gesagt, gedichtet. Und das war alles nicht so klar, denn er ist der Sohn einer Schustertochter und eines Maurers. Und mit 13, wohlgemerkt, Susanne, mit 13, wo unsere Kinder noch ziemlich entspannt sich, also sehr entspannt.
Sehr entspannt, ja. Sehr entspannt.
Sozusagen so ein
tiefen entspannt in der 7. Klasse oder 8. Klasse haben.
Das Hängemattenmotiv hier mal kurz auspacken, das Klischee. Er hat mit 13 eine Maurerlehre angefangen. Und die abbrechen müssen, weil sein Vater so verschuldet war und dann mit 14 sogar noch starb. Und dann war das eben alles nicht. Obwohl auch diese Maurerlehre ihn jetzt nicht in ein Leben in Sicherheit und Wohlstand geführt hätte.
Und vor allem nicht nach Wien, oder? Also das, den Sprung.
Und alles nicht. Also er trat in den Dienst, du erinnerst dich, das Kirchspiel Vogt und Moor in Besseburm. Und fing an als Laufbursche und wurde nachher der Schreiber. Und da nimmt die Geschichte ja schon eine gewisse Wendung. Also er schreibt da nicht für den Kirchspielvogt Gedichte, aber er schreibt Protokolle, Urkunden und so weiter. Und in der Freizeit hat er das Recht und die Lust, sich an der Bibliothek von Kirchspielvogt Moor zu laben. Und da geht irgendwie so eine innere Welt auf. Mhm. Erste Gedichte veröffentlicht er im Eiderstedter Boten. Und ich finde, jetzt sind wir im Bereich von Gänsehaut. Ja. Denn wenn wir uns einmal diesen unglaublichen kometenhaften Aufstieg, ich nenne jetzt mal diese astronomische Metapher, mal bewusst macht, dann ist es einfach der Hammer, aus welchen Armen und also bücherfreien Zonen er so kommt und dann im Eiderstedter Boten ein Gedicht veröffentlicht und ein Weltstar wird.
Ja.
Der Weg führt über Hamburg, wo eine Gönnerin und Förderin ihn hinholt, Stipendium nach Heidelberg und dann, weißt du noch, dann ist er zu Fuß los, hat Straßburg, Tübingen, München sich erschlossen, zu Fuß von München nach Hamburg gelaufen, da ist er fast zu Tode gekommen, weil die Strapazen, die körperlichen Strapazen zu hart waren, nach Hamburg zu Elise Lensing. Also mancher Seemann hat ja in jedem Hafen eine Braut. Er hatte immer eine in Hamburg. Elise Lensing. Hm. Zusammen bekamen sie dann einen Sohn, unehelich groß geworden und irgendwie eine ziemlich verquere Beziehung zwischen den beiden. Literarisch in diesen Jahren dann aber der Durchbruch mit seiner Tragödie Judith, die in Berlin uraufgeführt wird, 1840. Und dann, ich nenne jetzt nur mal, to make a long story short, ein paar Stationen, Kopenhagen, Paris trifft er Heinrich Heine, Rom, Wien und in Wien bleibt er dann hängen, heiratet die Burgschauspielerin Christine Enghaus und sie haben zwei Kinder, Emil und Christine. Und für Christine wird Patentante, halte ich fest, Elise Lensing.
Oh mein, das ist besonders. Also das ist alles besonders, aber das ist besonders auch. Also das ist auch besonders.
Ja, ist ein bisschen ouch, ne? Also sie hatte das auch eigentlich mit der Eheschließung dann in Wien, war sie da auch ziemlich gebrochen. Naja. Aber offenbar dann doch im Kontakt, denn sie wurde Patentante.
Ja, offenbar, ja. Und dann Friedrich auch noch die Größe.
Genau, spricht sie für sie. Friedrich Hebbel war politisch, um das kurz einzuordnen, Anhänger der Märzrevolution. Er hat sogar versucht, für die Frankfurter Nationalversammlung 1849 zu kandidieren, ging nicht. Und ist dann schlussendlich mit 50 Jahren in Wien verstorben.
Was für ein volles Leben.
Ja.
Besonders.
Und sehr, so eins, besonders. Also wir haben ja manche Geschichte gehört, wo man dann aus, wo Menschen aus einem Künstlerhaushalt oder einem Akademikerhaushalt oder so kommen und bei ihm wirklich knalle Armut an seiner Wiege, um das Klischee nochmal 5 € in die Klischeekasse, an seiner Wiege wurde diese Geschichte nicht gesungen, die er gegangen ist. Toll. Toller Weg, den er da geht und wirklich ein gefeierter, international gefeierter Lyriker zu seinen Lebzeiten. Das Gedicht, das ich heute mitbringe, wow, das ist so ein ganz schönes. Von 1836, hat er also geschrieben mit 23. Da war ich auch irgendwie, hatte ich anders im Kopf als solche Reime. Aber man soll es auch nicht immer vergleichen, Susanne. Jetzt machen wir uns hier nicht immer so fertig. 1836, also mit 23, schreibt er dieses Gedicht, ein Lied eigentlich mehr als Gedicht und es ist schon literarisch so sangelig, dass es irgendwie folgerichtig war, dass Robert Schumann es dann auch wunderschön nochmal in Töne gesetzt hat. Aber ich singe es diesmal ausnahmsweise nicht, sondern trage es einmal so vor. Mhm. Nachtlied. Quellende, schwellende Nacht. voll von Lichtern und Sternen, in den ewigen Fernen, sage, was ist da erwacht? Herz in der Brust wird beengt. Steigendes, neigendes Leben, riesenhaft fühle ich's weben, welches das meine verdrängt. Schlaf, da nahst du dich leis, wie dem Kinde die Amme, und um die dürftige Flamme ziehst du den schützenden Kreis.
Ach, ist das sprachlich wunderschön. Ich finde schon, die erste Zeile hat mich ja völlig verzaubert. Quellende, schwellende Nacht.
Ja, nun, ja.
Ah, voll von Lichtern und Sternen. Da ist man, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jetzt gerade auch an diesen heißen Tagen bin ich wirklich gerade abends auch sehr, sehr gerne draußen und weiß, was er meint. Ja, diese herrliche. Also die ist nicht unangenehm, die ist nicht ungemütlich, die ist quellend und schwellend und voll von Lichtern und Sternen im Moment. Passt wunderbar tatsächlich jetzt auch in diese Zeit.
Ja, da spannt sich wirklich so ein Nachthimmel aus. Sprachlich ist es wahnsinnig dicht und wahnsinnig schön. In einem Dreischritt komponiert, drei Strophen. Am Anfang diese Andacht und diese Sehnsucht, wenn er da in diese ewigen Fernen blickt, ewige Weiten. Das ist, also das kann mich auch so anrühren, wenn ich das mir anschaue, diese Unendlichkeit und diese Größe.
Und was ich so wunderbar finde in der ersten Strophe, sie endet mit einer Frage. Und diese Frage, ich weiß nicht, wie es dir ging, die hat ja auch ein bisschen was Beunruhigendes. Also man merkt dann sofort auf, sag, was ist da erwacht? Was kommt denn da in diese quellende schwellende Nacht? Und es steigert sich auch, du sagst, es ist ein Dreischritt. In der zweiten Strophe, Herz in der Brust wird beengt. Also wenn mir dann plötzlich die Brust ein bisschen eng wird. Steigendes, neigendes Leben, riesenhaft für dies Weben, welche das meine verdrängt. Wie hast du das gelesen?
Also einmal ganz unmittelbar, kann ich das so nachvollziehen, diese Großartigkeit, dieses Riesige des Weltalls macht mich auch ein bisschen
klein,
ängstlich. Also wenn ich mir so vorstelle, dass unser Planet, der so groß ist, dass ich da nie rumkommen werde und so, also der so ja nur so ein Staubkorn ist in einer Galaxie, die ja auch nur ein Staubkorn, also ich will es gar nicht ausführen, du weißt, was ich meine. Also dieses Gigantische ist nicht nur schön, finde ich, sondern das kann richtig auf den Brustkorb drücken. Und diese, also erstmal ist es so eine Art Demut, aber auch etwas atemlos beängstigendes. Ich sage jetzt nicht atemlos durch die Nacht, aber weißt du, das ist so. Also das ist nicht, es ist faszinierend und es ist erschreckend zugleich.
Ja.
Und das irgendwie kriegt es hier nochmal so eine besondere Note da drin, dass dieses steigend neigende Leben, diese Größe in so einem Kontrast steht zu meinem befristeten Leben und meinem kleinen, und das ist dann mal vorbei und dieser Kosmos atmet einfach weiter. Ob es Friedemann nun gegeben hat oder nicht, und das wird ihn nicht geben, und dann sieht der Stern genauso aus, verflixte Axt, und das ist nicht nur
nicht nur schön, und dann nimmt er es so wunderbar ab in der dritten Strophe, finde ich. Also diese Hoffnung, die er da einem macht, also die Frage, die ihr stellt in der ersten, die Beklommenheit vielleicht, die sich bei ihm einstellt, ab der Größe, die du gerade geschildert hast. Und dann diese letzte Strophe, diese Ruhe, Schlaf, da nahst du dich leis wie dem Kinde die Amme. Also hast du, man hat plötzlich das Gefühl, gut, und wenn dann der Schlaf kommt, dann bin ich geborgen. Also es ist eine Geborgenheit, die das Ganze ausstrahlt. Und das finde ich ganz wunderbar.
Das stimmt. Also ja. Die Amme, die das Kind im Arm wiegt und so nähert sich der Schlaf und zieht schützende Kreise um mein kleines Lichtlein. Mhm. Das ist sehr wohltuend, das ist sehr beruhigend. Mhm. Ich lese es auch ein bisschen doppeldeutig.
Ja, selbstverständlich. Ich habe da ein großes Fragezeichen.
Weil wir hier nicht nur von dem Schlaf reden, der heute Abend mich wieder mitnimmt, sondern auch von dem
ewigen,
von dem Tod, der mich auch so in den Arm nimmt. Mhm. Und diese Parallele, die ist nicht ausgedrückt, aber sie ist zwischen den Zeilen.
Sie ist spürbar, ja.
Und sie ist in der Tat dann nicht bedrohlich, so wie dieses Gedicht endet, ist es alles gut.
Es
ist
siehst alles du den wohl. Schützenden Kreis, es ist der schützende Kreis, der das Ganze gut macht. Mhm. Mhm.
Und insofern tröstet das angesichts des Großen und meiner Kleinheit, des Ewigen und meiner Begrenztheit, und meine Endlichkeit, ist es sehr, sehr trostvoll.
Auf jeden Fall. Ja, absolut. Ja, und ich habe dazu ein Bibelwort gestellt. Das machen wir ja auch immer hier in unserem Podcast. Ich glaube, ihr habt das anfangs gar nicht erwähnt. Wir stellen Gedichte vor und stellen Bibelworte dazu, die miteinander korrespondieren, im besten Falle, sich ergänzen, vielleicht in irgendeiner Beziehung zueinander stehen. Hab mich wieder an den Sprüchen bedient, da bin ich ja ganz gerne mal unterwegs, die Sprüche Salomos 3, Vers 24. Legst du dich, so wirst du dich nicht fürchten, sondern gut schlafen. Das ist natürlich ganz klar die dritte Strophe, aber eben, ich finde, sie nimmt eben diese Doppeldeutigkeit auch noch mal ein bisschen auf. Mhm. Legst du dich, egal ob nur für diese Nacht oder eben für immer, musst du dich nicht fürchten, sondern du wirst gut schlafen, wenn du bei mir bist, wenn du an mich denkst, wie dem Kind die Arme sich nähert, wenn er da ist.
Ja, das ist sehr schön. Hm? Und das ist, Susanne, ich denke da nochmal, bei kleinen Kindern ist es doch oft so, dass die nicht loslassen können den Tag. Also dieses sich fallen lassen, das geht irgendwie nicht, sondern da ist zu viel Lebendigkeit und Energie noch dran. Und letztlich ist doch jedes sich zur Ruhe legen abends auch eine kleine Exerzitie für das große Loslassen. Also ich finde, das ist sehr schön, hier das Vertrauen verstärkt. Und ich denke heute mal an alle, die so schwer einschlafen abends. Es gibt ja einige, für die es eine große Not ist.
Stimmt.
Zur Ruhe zu kommen und vielleicht tut es auch gut, dieses zu hören.
So wirst du dich, genau, legst du dich, so wirst du dich nicht fürchten. Ja, schön. Dazu noch einmal das Nachtlied, bitte.
Ja, Nachtlied. Quellende, schwellende Nacht, voll von Lichtern und Sternen, in den ewigen Fernen, sage, was ist da erwacht? Herz in der Brust wird beengt. Steigendes, neigendes Leben, riesenhaft fühle ich's weben, welche das meine verdrängt. Schlaf, da nahst du dich leis, wie dem Kinde die Amme, und um die dürftige Flamme ziehst du den schützenden Kreis. Friedrich Hebbel.
Sehr schön.
Ja, Susanne, und du stellst uns heute dazu ein Gedicht einer, ich möchte jetzt mal sagen, Seelenfutter-Newcomerin.
Eine Seelenfutter-Newcomerin, ja, in der Tat. Es gibt auch gar nicht so wahnsinnig viel zu ihr. Maria Luise Weißmann, 1899 in Schweinfurt geboren, als älteste Tochter eines Gymnasialprofessors und späteren Oberstudienrates, wie ich gelesen habe, muss eine sehr glückliche Kindheit gehabt haben. Es gibt einige Aufzeichnungen daraus von ihr, aber keine wirklich große Biografie. Sie hat aber offenbar schon früh angefangen zu schreiben. Mit 19 wird sie auch tatsächlich das erste Mal veröffentlicht unter Pseudonym M. Welz, wahrscheinlich auch gar nicht ungewöhnlich für Frauen in dieser Zeit, erstmal unter einem Pseudonym zu veröffentlichen im Fränkischen Kurier, und schließt dann enge Freundschaften mit anderen Dichtern, unter anderem mit Georg Britting, der auch Gedichte in seiner Zeitschrift Die Sichel von ihr abdruckt und sie dadurch auch bekannter macht.
Du weißt, dem bin ich gerade ein bisschen auf der Spur.
Dem bist du gerade ein bisschen auf der Spur.
Sehr spannend.
Genau, und er ist, ganz sehr, sehr, sehr spannend. Und er hat ja junge Autorinnen und Autoren gefördert, unter anderem eben auch Marie-Louise Weißmann. Und sie hat dann bei einer Lesung ihren späteren Ehemann kennengelernt, den Verleger Heinrich F.S. Bachmeier. Auch nicht schlecht, muss man sagen. Er hat sie dann tatsächlich auch verlegt. 1819 ist sie nach München übergesiedelt. Und Bachmeier hat nach dem Zusammenbruch der Räterepublik auf der Seite der Linken gekämpft und wurde anderthalb Jahre zu anderthalb Jahren Zuchthaus verurteilt. Und nach seiner Freilassung dann im Juni 1920 zieht sie zu ihm nach Passing und zwei Jahre später, also erstmal zwei Jahre wilde Ehe, auch nicht ganz so selbstverständlich, aber in der Weimarer Republik schon etwas selbstverständlicher, gerade in so großen Städten wie Berlin oder München. Also 22 heiraten die beiden. Und das waren wohl, kann man keines sagen, einfach ihre glücklichsten Jahre. Sie schrieb und veröffentlichte viel, auch viel in seinem Verlag. Dann Anfang November 29, mit gerade einmal 30, erkrankte sie an einer schweren Angina, die zu einer Sepsis geführt hat, und dann ist sie gestorben. Hatte aber eine ganze Reihe von Gedichten hinterlassen, und es gibt eine gesammelte Ausgabe, die 1932 erschienen ist von ihr, und dann nochmal 49 eine Novelle, die Gartennovelle. Ich finde, ich habe jetzt einige Texte von ihr gelesen, ich kannte sie vorher auch nicht gut, und ich muss sagen, sie ist tatsächlich eine Seelenkammer-Newcomerin und eine, ich kann nur jedem Seelenfutterfreund und jeder Seelenfutterfreundin empfehlen, lest Maria Luise Weißmann einige Texte. Das lohnt sich wirklich sehr. Ich habe von ihr mitgebracht ein Gedicht, das wahrscheinlich zwischen 1918 und 20 erschienen ist oder geschrieben worden ist. Erschienen ist es in dem Gedichtband Das frühe Fest. Und ihr Gedicht hat den Titel Abend im Frühherbst. Weit ausgegossen liegt das breite Land. Der Himmel taucht den Scheitel noch ins Licht. Doch seitlich hebt gelassen eine Hand die dunkle Maske Nacht ihm ins Gesicht. Viel fette Lämmer weiden auf der Flur. In Gärten steht das Kraut in seiner Fülle. Herbstwälder ziehen als eine goldene Spur. Am Baum die Frucht glänzt prall in ihrer Hülle. Es ist der letzte dieser kurzen Tage. All Ding steht reif und rund und unbewegt. Schwebend in sich gebannt wie eine Waage, die Tod und Leben gleichgewichtig trägt.
Es ist wunderbar.
Ich finde sprachlich den Hebbel absolut angemessen. Ja, finde ich auch.
Ja, das stimmt. Und dann doch so anders.
Anders so anders, sicher.
Also fließender, also Hebe überschlägt sich ja auch ein bisschen in den Gleichklängen seiner Adjektive und so. Hier ist ausgegossen das breite Land und es gießt sich diese ganze Stimmung irgendwie durch dieses Gedicht hindurch.
Ich finde die Bilder, die sie kreiert, auch wirklich gelungen und wunderschön. Ich finde die gerade
sehr besonders.
Ich finde die erste Strophe, die letzten drei Zeilen, der Himmel taucht in Scheiteln noch ins Licht, doch seitlich hebt gelassen eine Hand die dunkle Maske Nacht ihm ins Gesicht. Was für ein Bild, finde ich.
Ja.
Die dunkle Maske Nacht ihm ins Gesicht. Ich finde das wunderschön.
Ja, da bin ich intensiv hängen geblieben an dieser Zeile.
Ja.
Was es bedeutet, dass die Nacht kommt, eine Hand maskiert den Himmel.
Ja.
Mit einer dunklen Maske. Also das ist sprachlich wunderschön, ist ein starkes Bild. Es hat auch jetzt nicht nur was Leichtes, finde ich.
Nein.
Also diese dunkle Maske, da bin ich schon auch sehr aufmerksam, was da gerade passiert. Dass der Himmel einen Scheitel hat und ihn ins Licht taucht. Also auch das ist ganz, ganz kostbar und ganz wunderbar. Also eine Miniatur des Übergangs der blauen Stunde irgendwie, in der Tag geht und die Nacht kommt. Und dann, finde ich, dreht sich das Gedicht und aus dem, was so ein Tag-Nacht-Rhythmus, ein 24-Stunden-Rhythmus wird, geht es hier um die Jahreszeiten und um die Reife im Spätherbst oder im Frühjahr. Entschuldigung, du bist deiner Zeit natürlich ein bisschen voraus.
Wie in der Tat,
weil wir jetzt so im Laurentius Move Mitte August, aber da kann man ja schon mal hingucken, wie die Lämmer und das Kraut und die Früchte am Baum alle so reif und prall sind.
Ja, viele fette Lämmer weiden auf der Flur. Das finde ich auch so groß. Und sie nimmt ja genau das auf. Es ist in der Tat noch ein bisschen früh, aber wir haben nun August und wir wissen alle in diesen ganz heißen Tagen, das ist ja sozusagen, also es ist nicht das letzte Aufbäumen, aber es ist definitiv Spätsommer.
Es ist der Scheitel,
genau. Der Himmel taucht den Scheitel noch ins Licht. Genau.
Und der Sommer hat den Scheitel jetzt auch gerade erreicht.
Und ich finde, wie sie das in der dritten Strophe so aufgreift, schwebend in sich gebannt wie eine Waage, die Tod und Leben gleichgewichtig trägt. Das finde ich, also als Ende auch ein schönes Bild. Und es beschreibt für mich genau das, was diese Erntezeit, diese Zeit des Übergangs bedeutet.
Genau.
Ja,
es ist. Also, ich denke an dieser Stelle an die Tag-Nacht-Gleiche.
Genau.
Also die Waage, diese schwebende Waage, 12 Stunden Tag, 12 Stunden Nacht, das ist 21. September, glaube ich, ne?
Mhm.
Und das als ein Bild dafür zu nehmen, wie Tod und Leben gleichgewichtig schweben, dass das eine Balance-Situation ist, das hat mich absolut berührt, muss ich sagen. Das finde ich also da geht dieses Gedicht, geht so in Schritten, also erst von dem Abendbild über das reife Erntebild in so eine existenzielle Tiefe, in der so eine Lebenswaage sich austariert.
Genau, und ich finde, da sehe ich eben auch nochmal die Verbindung zu Hebbel. Da sehe ich, der Tod und Leben im Gleichgewicht trägt und Hebbel in der letzten Strophe. Es ist der Schlaf, der uns jede Nacht übermannt, aber es ist eben auch noch was anderes, eben auch noch mehr. Da ist so beides drin. Mhm. So empfinde ich das ganz stark.
Und hier, also während es bei Hebbel ja so ein bergendes, also die Amme, die etwas Mütterliches hat, so etwas Bergendes hat, ja, ist es hier die schöne Reife. All Ding steht reif und rund und unbewegt, schwebend in sich gebannt wie eine Waage, die Tod und Leben gleichgewichtig trägt. Reif und rund und unbewegt.
Genau, und es ist, ja, und es ist halt nicht ausgemacht. Also es ist bei beiden nicht ausgemacht. Es ist Tod, es ist Leben, es ist schön, es ist schrecklich. Bei Hebbel ist es sozusagen gefasst durch den schützenden Kreis, und bei ihr bleibt es mehr in der Schwebe. So würde ich das zusammenfassen.
Es bleibt in der Schwebe, aber nicht in der Schwebe zwischen, für mich nicht in der Schwebe zwischen Helligkeit und Erschrecken.
Ja, das stimmt.
Sondern Tod und Leben tarieren sich aus. Und das heißt, sie geben ein gemeinsames Bild. Und wenn die Dinge reif und rund sind, dann geht es eben über. So unaufgeregt, wie der Abend kommt und über das breite Land hinwegzieht, und wie die Früchte am Baum prall sind und dann zu Boden fallen. Das ist alles nicht schlimm. Das ist alles nicht erschreckend.
Das stimmt.
Ja. Und das mag ich daran, so dieses in sich ruhen, in sich getröstet sein, Grundvertrauen haben in den Lauf der Welt.
Es ist diese Gelassenheit, die sie da anklingen lässt. Das Seitlich hebt gelassen eine Hand. Das ist, ich finde, das deutet sie schon in der allerersten Strophe an.
Und das ist anders als bei Hebbel.
Das ist anders als
bei
Hebbel.
Also bei dem klopft das Herz, wenn er sich so klein fühlt unter diesem Sternenhimmel, und er muss getröstet werden und wird getröstet am Ende. Und hier ist es schon, also die dunkle Maske Nacht, aber insgesamt schwingt es alles sehr schwebend in diesem Wagenbild, in dem sich das auflöst.
Ja, und du hast
das ist toll.
Ja, finde ich. Und du hast ein wunderbares Bibelwort dazu gestellt.
Ja, das könnt ihr alle mitpfeifen, weil es doch bekannt ist. Viel fette Lämmer weiden auf der Flur. Da konnte ich nicht anders. Von dem guten Hirtenpsalm. Er weidet mich auf grüner Au und führt mich zum frischen Wasser. Das ist genau dieses Motiv, ja. des Auskömmlichen, des Gesättigtseins, des Geführtwerdens, der Ruhe, weil da jemand sorgt. Und das ist der Psalm 23, hier Vers 2, ist ja ein einziges Vertrauenslied von vorne bis hinten. Und im Grunde genommen ist es das Abendlied im Frühherbst auch.
Dann hören wir es nochmal dazu, oder?
Mhm.
Abend im Frühherbst. Weit ausgegossen liegt das breite Land. Der Himmel taucht den Scheitel noch ins Licht. Doch seitlich hebt gelassen eine Hand die dunkle Maske Nacht ihm ins Gesicht. Viel fette Lämmer weiden auf der Flur, in Gärten steht das Kraut in seiner Fülle. Herbstwälder ziehen als eine goldene Spur, am Baum die Frucht glänzt prall in ihrer Hülle. Es ist der letzte dieser kurzen Tage, all Ding steht reif und rund und unbewegt, schwebend in sich gebannt wie eine Waage, die Tod und Leben gleichgewichtig trägt. Ja, beides gehört zusammen. Das ist es. Beides ist immer, immer dabei.
So. Ja.
Schön.
Von ewiger Ferne und der schwebenden Waage haben wir diese Folge genannt. 125, das ist ein Achtel von 1000. Eigentlich grundgleich nochmal ein Prosecco aufzumachen, aber du bist ja in Tating und ich in Husum, insofern. Nehmen wir es einfach mal leicht und lässig. Es war schön.
Ich fand es auch schön. Ja, ich danke dir. Und wir haben ja jetzt noch was ganz, ganz Schönes, auf das wir hinweisen können.
Der Hammer.
Ja.
Unser Hochsommer-Special.
Allerdings, ja.
Wir haben wieder einen Gast und erwarten Björn Höxtal, den großen Poetry Slammer hier in Schleswig-Holstein und darüber hinaus. Björn Höxtal mit Sommergedichten und da lassen wir es krachen.
Aber so richtig, Leute, holt euch warme Getränke, nein, nicht warme Getränke, sondern,
ja, genau.
Holt euch kalte Getränke und ein bisschen Eis dazu. Es wird richtig heiß, glaube ich. Ja.
Wenn ihr Lust habt, uns zu dieser Folge zu schreiben, seelenfutter@kirche-husum.de. Wir freuen uns.
Wir freuen uns sehr.
Und ansonsten hören wir uns ab in einer Woche wieder.
Tschüss. Mach's gut, bis dann. Ciao.